Allmählich rundet der Kreis sich zum Anfang zurück, dorthin, wo ihm Exkurs über das Wörtchen was, gleich nach der Tante Jolesch, von Egon Erwin Kisch und Anton Kuh die Rede war. Kisch und Kuh. Es ist mir nie klar geworden, warum sie mir fast stets zugleich einfallen. Bloß am Phonetischen kann's nicht liegen. Eher schon daran, dass sie eine nach den Begriffen des Literatencafés schlechthin klassische Feindschaft personifizierten und sowohl zu wie übereinander nur Schlechtes sprachen. Kuh tat das nahezu gewohnheitsmäßig, Kisch brauchte etwas länger, aber wenn er sich aufraffte, erfolgte ein massiver Gegenschlag. So gab er auf eine der damals grassierenden Zeitungsumfragen mit dem ohnehin geschmacklosen Titel »Woran möchten Sie am liebsten sterben?« die Antwort »An einem Schlaganfall aus Freude über den Tod Anton Kuhs«. Dabei konnte von irgendwelchem Konkurrenzneid zwischen den beiden keine Rede sein. Sie hatten höchstens insofern etwas gemeinsam, als sie in weit auseinanderliegenden Randbezirken der Literatur siedelten. Egon Erwin Kisch steht auch heute noch für eine zeitkritisch gehobene Art journalistischer Berichterstattung, die von keinem anderen erreicht wurde. Und Anton Kuh, dessen im Druck vorliegendes Oeuvre sich neben den zahlreichen Büchern Kischs einigermaßen dürftig ausnimmt, gehört, ja, wohin gehört er eigentlich? Wenn ich nicht irre, war es Egon Friedell, der Anton Kuh einen Sprechsteller genannt hat. Damit ist die ganze Misere dieses begabten, blitzgescheiten und mehr als bloß witzigen, nämlich im höchsten Grad geistreichen Wirr- und Feuerkopfs angedeutet. Ob sie von seiner mangelnden Disziplin herrührte oder, wie intimere Kenner zu wissen glaubten, von seinem mangelnden Charakter, ob er, dem ganz gewiss der Ehrentitel eines Bohemiens zusteht, von der dazugehörigen Faulheit am richtigen Gebrauch seines Talents gehindert wurde, oder von seiner, behutsam ausgedrückt, fragwürdigen Beziehung zum Geld, das er lieber durch kunstvolles Schnorren als durch kunstvolles Schreiben erwarb, jedenfalls, und von wenigen Ausnahmefällen abgesehen, zeigte er sich außerstande, den Witz und den Geist, den er am Kaffeehaustisch mit müheloser Grandezza versprühte, in eine für den Druck und vollends für den Buchdruck geeignete Form zu fassen. Er konnte großartig improvisieren, und er entdeckte in jenen Jahren, da der Rundfunk populär zu werden begann, als erster die unfreiwillig komischen Seiten des immer noch neuen Massenmediums, etwa im trostlosen, mörderisch langweiligen Leiern eines österreichischen Ansagers, der an Ort und Stelle über einen Trachtenfestzug vor dem Wiener Rathaus berichtete und seinem analphabetenhaft beschränkten Wortschatz zwar eine mühsam hochdeutsche Färbung, aber keinerlei Belebung abzuringen wusste. Hier kommen die wackern Innviertler, von ihrer Musikkapelle geführt, in ihren schmucken, weiß-roten Trachten. Es folgen die trefflichen Mühlviertler, in farbenfrohes Blau-Gelb gekleidet, an der Spitze ihre Musikkapelle. Nunmehr erscheinen, und so ging die Litanei weiter mit unerbittlicher Gründlichkeit, eintönig, einschläfernd, und jetzt von ihrer Musikkapelle geleitet, in ihrer geschmackvollen, grün gestreiften Tracht, die biederen Traunviertler. Aber da kam plötzlich Leben in seine Grabesstimme, schreckhaft aufkreischendes Leben. Heute aus, das sind ja die Waldviertler. Und man meinte ihn leibhaftig vor sich zu sehen, den dumpfen Troglodyten, wie er erleichtert aufatmete, weil die Berichtigung des katastrophalen Irrtums ihm noch ganz knapp geglückt war. Die damals in Schwang kommenden Hörspiele volkstümlichen Gepräges hatten es Anton Kuh besonders angetan. Schon die Ansage des Personenverzeichnisses erbitterte ihn, weil sie dem Hörer keine Möglichkeit gab, zwischen den Rollen und ihren Darstellern zu unterscheiden. Achtung, hier Radio Wien. Wir bringen Ihnen jetzt das Nullerl, Volksstück mit Gesangseinlagen in drei Akten. Besetzung: Alois Schwendner, Anton Gschweidl, Amalia Hermetz-Lechner, Eusebia Habetz-Wallner, Karl Nowak, Franz Holecek. Pimpfel, Dampfel. Kuh behauptete einmal, noch während der Ansage im Rundfunk angerufen und mit dem Verzweiflungsschrei »Wer spielt wen?« um Auskunft gebeten zu haben, die ihm jedoch verweigert worden sei. Dann und wann konnte es geschehen, dass sein Esprit sich auch in gedruckter Form voll entfaltete. Ich denke mit Neid und Vergnügen an seine Besprechung eines neu erschienenen Buchs von Albert Ehrenstein zurück, den er schon als Lyriker wiederholt gestichelt hatte, zum Beispiel mit dem Schüttelreim »Hoch schätzt man Albert Ehrensteinen, nur seine Verse sterben einen«, und der ihn jetzt auch mittels Prosa provozierte, vor allem durch den anspruchsvollen Titel der damaligen Neuerscheinung »Briefe an Gott«. Q kleidete seine Kritik in die Form eines Briefs von Gott an Albert Ehrenstein und ließ ihn wissen, dass er, Gott, die Annahme der an ihn gerichteten Briefe verweigere, weil er ihm, Ehrenstein, keinen Korrespondenzpartner abzugeben wünsche. War das schon witzig genug, so steigerte sich's noch in dem Postskriptum, das Gott seinem Brief anfügte. »Wenn Sie den Werfel sehen, sagen Sie ihm, er soll meinen Sohn in Ruhe lassen.« Unter denen, die Anton Q. gering schätzte und die er es merken ließ, befanden sich nicht nur Franz Werfel und Albert Ehrenstein. Es befanden sich fast sämtliche seiner Zeitgenossen darunter und auch Egon Erwin Kisch. Kisch war ein liebenswerter Mensch, gutartig bis zur Naivität und von einer so offen sich einbekennenden Eitelkeit, dass sie eher rührend als ärgerlich wirkte. Auf einen Platz in den höheren Rängen der Literatur schien er keinen Wert zu legen oder tat doch so, als hielte er die Bezeichnung Journalist und Reporter für Ehrentitel, was nichts daran ändert, dass einige seiner frühen Geschichten, zumal die in Prag spielenden, eine rare Mischung von Humor und Poesie aufweisen, mit der sein Stilvermögen allerdings nicht immer Schritt hielt. Ich habe ihn nicht gut genug gekannt, um zu beurteilen, ob er besonders gescheit war, aber von der unprätentiös-kameradschaftlichen Art seiner Menschenbehandlung ging große Wärme aus, und ich bin niemals den Verdacht losgeworden, dass es ihm mit seinem Kommunismus nicht wirklich ernst war. Vielleicht wollte er aus einem im Grunde bürgerlichen Begriff von Anständigkeit an einer einmal getroffenen Gesinnungswahl festhalten, vielleicht glaubte er tatsächlich an die Verheißung einer besseren Zukunft. Ihm selbst ist sie nicht zuteil geworden. Die kommunistischen Machthaber in Prag haben ihm nach seiner Rückkehr aus der Emigration einen schäbigen, dank- und ruhmlosen Lebensabend bereitet. Ja, es könnte, ganz im Sinn der Tante Jolisch, noch ein Glück gewesen sein, dass sie ihn wenigstens in Ruhe ließen. Lang vorher kursierte im Prager Tagblatt eine Kisch-Anekdote, die erbaulichen Aufschluss über seine Eitelkeit gibt. Anlässlich seines 50. Geburtstags wollte man ihm, dem zwar die meisten Redaktionsmitglieder freundschaftlich zugetan waren, nicht aber das Blatt als solches, ein ausnahmsweise uneingeschränktes Lob zollen, jenseits aller politischen und journalistischen Meinungsverschiedenheiten und unter möglichst weitgehender Berücksichtigung seiner notorisch hohen Ansprüche. Es wurde also ein Huldigungsartikel verfasst, der von Superlativen nur so strotzte und sich bis zu dem Gipfel verstieg, Egon Erwin Kisch den Homer der Reportage zu nennen. Höher, so glaubte man, ging's nicht mehr. Es war ein Irrglaube. Wenige Stunden nach Erscheinen des Artikels kam Kisch in die Redaktion gestürmt, direkt ins Zimmer des von Jugend auf mit ihm befreundeten Chefs vom Dienst, wo sich immer auch ein paar andere Redakteure aufhielten, und knallte sein Exemplar des Prager Tagblatts wütend auf den Tisch. »Also bitte«, schnaubte er, »das sind meine Freunde. Vergleichen mich mit einem blinden Goy, von dem man nicht einmal weiß, ob er gelebt hat.« Meine Vermutung, dass sein politisches Credo sich nicht unbedingt mit seiner Haltung deckte, wird durch ein sozusagen privates Credo illustriert, das er mir einmal im Vertrauten schon ganz leicht weinseligen Gespräch eröffnete und das im Übrigen eine unter seines und meinesgleichen häufig anzutreffende Konstellation bloßlegt. Wir sprachen, es geschah in Paris kurz vor Kriegsausbruch, über die täglich wachsende Unsicherheit unseres Emigrantendaseins und wie das denn weitergehen solle und ob man sich noch auf irgendetwas oder irgendwen verlassen könne. »Weißt du«, sagte Kisch, »mir kann eigentlich nichts passieren. Ich bin ein Deutscher, ich bin ein Tscheche, ich bin ein Jud, ich bin aus gutem Haus, ich bin Kommunist. Etwas davon hilft immer.« Als Polga und Egon Friedell einmal im romanischen Café saßen, warf Kisch, sehnsüchtige Blicke nach den beiden, traute sich aber erst nach Polgas Abgang an den Tisch. Ich wollte nicht stören, begann er. Wahrscheinlich hat Polga wieder sehr schlecht über mich gesprochen, fuhr er fort insgeheim, ein Dementi erwartend. Und wirklich, nein, nein, widersprach Friedel, im Gegenteil. Er hat gesagt, das ist doch reizend vom Kisch, dass er sich nicht zu uns setzt. Ob es tatsächlich Polga war, der diese Bosheit von sich gegeben hatte, oder ob sie ihm von Friedel in zweifach boshafter Absicht zugeschrieben wurde, jedenfalls ist Egon Erwin Kisch hier zum Objekt einer der vielen Anekdoten geworden, die bereits unter der Chiffre Friedel zu verbuchen wären. Friedels Abneigung gegen Snobismen jeder Art bekundete sich anlässlich eines der berühmten Empfänge, die Max Reinhardt während der Salzburger Festspielsommer auf Schloss Leopoldskron zu veranstalten liebte. An einem besonders pompös aufgezogenen Festabend waren auf der Zufahrt und vor dem großen Eingangsportal livrierte Fackelträger postiert. »Was ist los?« fragte Friedel. »Kurzschluss?« Eine andere Salzburger Geschichte spielt in einem von Friedel frequentierten Gasthaus, das im Ruf stand, die besten Salzburger Nockern zu servieren. Von dieser Spezialität, deren Zubereitung äußerste Sorgfalt verlangt, zeigte sich ein deutsches Ehepaar so begeistert, dass es um die Mitteilung des Rezeptes bat. Der Wirt, altem Brauchtum folgend, weigerte sich zuerst, gab aber schließlich nach und setzte sich an den Tisch des Ehepaars, um dessen weiblichem Teil das kostbare Rezept zu diktieren, Punkt für Punkt, langsam und bedächtig, mit genauen Zeitangaben und sämtlichen Ingredienzien. Als er fertig war, las ihm die gründliche deutsche Dame das Ganze nochmals vor und wollte ausdrücklich hören, dass sie alles richtig notiert hätte. Alles, bestätigte der Wirt. Ob wirklich nichts fehle? Nein, nichts. Kaum war der Wirt gegangen, wandte sich vom Nebentisch her Egon Friedel an die Wissbegierige. Verzeihung, gnädige Frau, Sie haben nicht alles. Nicht? Was fehlt mir denn noch? 600 Jahre Habsburg. In ihrem Sommerhaus am Grundlsee versammelte die Pädagogin Eugenie Schwarzwald alljährlich während der Ferienzeit eine wechselnde Anzahl möglichst prominenter Gäste, unter denen sich eines Sommers auch der späterhin allseits geschätzte Seelenarzt Dr. B. befand. Damals, eben erst mit dem psychoanalytischen Wein versehen, lauerte er auf jede Chance, sein Fachwissen anzuwenden. Man saß beim Jausenkaffee und sprach über Sexualsymbole im Alltag. Auf dem Tisch stand ein Korb mit frischem Gebäck. Dr. B. deutete auf ein sogenanntes Bounzerl, eine zweiteilige, in der Mitte eingebuchtete Form, und stellte apodiktisch fest, dass dieses Gebäckstück ganz unverkennbar den weiblichen Geschlechtsteil symbolisiere. Friedel beugte sich zu kurzer Kontrolle vor und schüttelte den Kopf. »Dem Reinen ist alles rein«, sagte er. »Für mich ist das ein Kinderpopo.« Aus der langjährigen Freundschaft zwischen Egon Friedel und Alfred Polga ist manch eine Anekdote und manch ein gemeinsames Produkt hervorgegangen, als bestbekanntes der Einakter Goethe, eine Bildungsparodie von unverwüstlichem Witz. Hingegen ist weniger bekannt, dass Friedels schon in anderen Quellen nachgewiesene Danksagung an seine Geburtstagsgratulanten, eine gedruckte Karte mit dem Text »Von allen Glückwünschen zu meinem 50. Geburtstag hat mich der Ihre am meisten gefreut«, die Paraphrase einer von Polga aus gleichem Anlass verschickten Drucksache darstellt, sehr wohl imstande, für jeden der mir zugegangenen Geburtstagswünsche eigens zu danken, ziehe ich es dennoch vor, das auf diesem Wege zu tun. Alfred Polga hat seinen Freund Friedel um 17 Jahre überlebt, um 17 keineswegs beneidenswerte, von Emigration und Flucht und Krieg überschattete Jahre, die ihn zuerst nach Frankreich und dann nach Portugal und schließlich in die Vereinigten Staaten getrieben hatten. Ich bin ihm auf den Stationen dieses Schicksalswegs oft und oft begegnet, manchmal nur in den kargen Pausen unserer Hetzjagd um Stempel und Visa und Aufenthaltsbewilligungen, später dann, während des amerikanischen Exils, in der Pseudo-Geborgenheit halb notgedrungener, halb freiwilliger Enklaven, die fast wieder so etwas wie Sammlung und Gespräch erlaubten, fast wieder mit der Atmosphäre von ehedem uns anheimelten, mochte auch draußen und ringsumher, kaum dass man sie verließ, eine urfremde Welt sich auftun, Hollywood oder New York genannt. Und was sollte uns das? Was hatten wir hier zu suchen? Hollywood, befand Bolger, ist ein Paradies, über dessen Eingangstor die Worte stehen, ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Es war die geistreichste unter den vielen Formulierungen, die den Zustand der Emigration zu definieren versuchten. Die kürzeste stammte von Annette Kolb als Antwort auf die Frage, wie sie sich in Amerika fühle. Dankbar und unglücklich, antwortete sie. Und es war gut und tröstlich, einen Alfred Bolger zu haben, der sich die Goldschmiedekunst eleganter Formulierungen angelegen sein ließ, unverdrossen und hingebungsvoll, als könnte er sich und allen, die solches noch wussten und wollten, wenigstens den Verbleib in der Sprachheimat sichern. Auch nach seiner Rückkehr aus der Emigration, war es wirklich eine Rückkehr, hielten wir ständigen Kontakt, und wenn er aus Zürich, wo er domizilierte, nach Wien zu Besuch kam, brachte er manchmal einen Beitrag für das Forum mit, das ich 12 Jahre lang von 1954 bis 1965 herausgegeben habe. Als er wieder einmal abreiste, begleitete ich ihn zum Bahnhof und wollte wissen, wie es ihm nun eigentlich in Wien gefallen habe. »Ich muss über diese Stadt ein vernichtendes Urteil abgeben«, sagte Bolger. »Wien bleibt Wien.« Rätselhafterweise gibt es im Deutschen eine Reihe von Negativadverben. Unwirsch, ungestüm, unflätig, zu denen sich kein Gegenteil bilden lässt. In diese Reihe gehört auch unversehens. Und das ist schade. Sonst könnte ich nämlich sagen, dass ich mit meinen Reminiszenzen an Alfred Bolger versehens in die Emigrationszeit geraten bin. Das will bedeuten, ich habe nicht darauf hingearbeitet, aber es hat sich auch nicht ganz ohne Absicht so ergeben. War doch schon im Geleitwort vermerkt, dass die letzten Auswirkungen jenes untergegangenen Lebensstils, der hier zur Darstellung stand, sich noch in die Emigration hinein fortgesetzt und erst den eigentlichen Vollzug des Untergangs besiegelt haben. Und da ich davon ausgegangen bin, dass jener Lebensstil mit allem, was dazugehört, also auch mit dem Vollzug seines Untergangs, in keiner anderen Form so schlüssig zu erfassen ist wie in der anekdotischen, müsste ich es mir als Versäumnis ankreiden, wenn ich zur restlosen Komplettierung jetzt nicht die Anekdoten der Emigrationszeit heranzöge. Die Anekdoten? Welche? Es gibt zahllose. Ein Kundiger könnte den jeweiligen Ort ihrer Handlung bestimmen, würde fast einer jeden von ihnen anmerken, ob sie in Zürich spielt oder in London, in Paris oder Stockholm, in Hollywood oder New York, in Lateinamerika oder Australien oder im entlegenen Kenia gar, denn auch dorthin hatte es etliche verschlagen, und einer von ihnen sandte aus Nairobi einen Brief an seinen in Shanghai gelandeten Freund und schrieb: Natürlich gibt es hier kein Kaffeehaus, aber auf dem Hauptplatz an einer Straßenecke, wo eigentlich ein Kaffeehaus sein müsste, treffen sich immer am Nachmittag die wenigen Emigranten, die hier leben, und tauschen Neuigkeiten aus. Das schrieb er. Aus Nairobi nach Shanghai. Und der reiche Kaufmann Blumenfeld aus Brünn nahm in Buenos Aires, als der Krieg vorüber war, eine Landkarte zur Hand, um festzustellen, wie viele seiner Auslandsniederlassungen ihm noch verblieben wären, und entdeckte nur eine einzige in Saigon und machte sich auf und fuhr hin und fand zu seiner Freude ein intaktes Geschäft vor, mitsamt dem alten, aus Russland stammenden Geschäftsführer, den er nach Absolvierung der großen Begrüßungsfreude zum Mittagessen einlud. Als sie das Gebäude verließen, rannte ein eiliger Passant in Herrn Blumenfeld hinein, und es war sein engerer Landsmann Heller, und die Begrüßungsfreude war womöglich noch größer. Was machst du in Saigon? Fragte Blumenfeld. Und Heller antwortete, was kann ein Brünner Jud in Indochina schon machen, ein Wiener Restaurant? Das traf sich gut und traf sich umso besser, als Blumenfeld seinem Geschäftsführer dort selbst mit einem exotischen Gericht namens Wiener Schnitzel aufwarten konnte. Der Alte fand es sichtlich schmackhaft, wischte sich hernach zufrieden die Speisereste aus dem weißen Schnauzbart und wandte sich in russisch getöntem Englisch an seinen aus Argentinien angereisten Brünner Gastgeber. »Mr. Blumenfeld«, sagte er, »das war das beste Wiener Schnitzel, das ich seit Manila gegessen habe.« Denn auch ihn hatte es auf dem Erdball etwas weiter herumgetrieben als ursprünglich vorgesehen. So polyglott, so vielfach verzweigt, so kreuz und quer und durcheinander ist es in der Emigration zugegangen, so ausgedehnt war der Bereich, dem ihre Anekdoten entkeimten. Sie alle wären unschwer auf den Tenor der hier unternommenen Darstellung abzustimmen, gleichgültig, ob sie echt oder erfunden sind, denn symptomatisch sind sie in jedem Fall. So etwa das in Paris kolportierte Gerücht über die Kaffeehäuser, in denen sich deutsche Emigranten, von den Franzosen Les Chez bei uns genannt, weil sie immer wieder bekannt gaben, dass es bei uns in Deutschland viel besser wäre, zu lautstarkem Geplauder zusammenfanden. Das Gerücht besagte, dass diese Kaffeehäuser große Tafeln mit der lockenden Aufschrift «On parle français» anzubringen planten oder der nur in London denkbare Stoßseufzer, den ein verbitterter Mitteleuropäer zum ständig niederschlagsbereiten Himmel emporschickte. Regnen, das kennen Sie. Oder die unsäglich traurige Geschichte von den beiden völlig heruntergekommenen Ex-Wienern in New York, die einen Spaziergang am Hudson-Ufer unternahmen, denn einen anderen Luxus konnten sie sich nicht leisten. Nachdem sie eine halbe Stunde schweigend nebeneinander hergetrottet waren, hielt der eine im Gehen inne und wandte sich bittend an seinen Freund. »Borg mir einen Dollar«, sagte er. »Sei nicht kindisch«, kam müde und melancholisch die Antwort. »Wo soll ich einen Dollar hernehmen?« Wieder verging eine halbe Stunde, wieder blieb der Erste stehen. »Gib mir eine Zigarette«, bat er. Und wieder konnte der andere nur den Kopf schütteln. »Wenn ich in meiner Tasche auch nur eine einzige Zigarette hätte, hätte ich sie schon längst in zwei Hälften geteilt und wir hätten sie geraucht.« Noch hoffnungsloser als zuvor setzten sie ihren stummen Spaziergang fort, bis der eine abermals anhielt und eine letzte Bitte vorbrachte. »Weißt du was? Trag mich ein Stückel.« Emigration hat im Vergleich mit Flucht beinahe etwas Geruhsames an sich, bot Zürich noch den Anschein einer möglichen Bleibe, Paris und Frankreich insgesamt ließen keinen Zweifel daran, dass Emigranten als Flüchtlinge nicht nur zu betrachten, sondern zu bezeichnen waren, als Refugiés. Und dass selbst diese Bezeichnung, die ja einem offiziellen Status gleichkam, erst erworben und beglaubigt sein wollte, Tag aus und Tag ein mittels schriftlicher Gesuche und persönlicher Bittgänge bemühte sich der Refugié, irgendeines Papiers habhaft zu werden, das ihn als solchen legitimierte. An eine Carte d'identité wagte er kaum zu denken. Schon mit einem zeitlich begrenzten Permis de séjour oder einem zu kurzfristigem Gebrauch ausgestellten Titre de voyage war er en règle und sogar eine Ordre de l'expulsion gab ihm ein Dokument in die Hand, das immerhin einen amtlichen Stempel trug. »Heute habe ich die Ausweisung gekriegt«, berichtete ein lange erfolglos gebliebener Petent aufatmend seinen Freunden. »Jetzt kann ich endlich meine Familie nachkommen lassen.« Es war die Zeit, da die Massen der von Hitler Vertriebenen sich in einer zweiten großen Fluchtwelle vor den anrückenden Nazi-Armeen zu retten suchten, ohne zu wissen, wohin, nur weg, das Weitere würde sich finden. Und es fand sich. Wo immer man Rast machte auf dieser ziel- und atemlosen Flucht, wo immer in einer größeren Stadt die Flüchtlingsströme zu provisorischem Stau zusammentrafen, war schon ein Wissender da, der Auskunft gab, wie es weiterginge und was man tun müsste, um weiterzukommen. Diese Auskünfte, ähnlich wie die rasch improvisierten Centres d'accueil, die Ausspeisungsstellen und später dann die zumeist von jüdischer Seite ins Werk gesetzten Hilfsaktionen, machten keine konfessionellen Unterschiede. Es profitierten von ihnen in gleicher Weise, wenn auch keineswegs in gleicher Anzahl, Christ und Jud, und ich würde durchaus begreifen, wenn Christ bei dieser Gelegenheit an die Existenz der Weisen von Zion geglaubt hätte, denn es war völlig rätselhaft, woher jene Wissenden ihre ausnahmslos richtigen Informationen bezogen. Wieso Herr Kohn, der erst am Dienstag in Bordeaux eingetroffen war, bereits am Mittwoch sämtliche Hotels angeben konnte, in denen man ohne polizeiliche Meldung für ein paar Tage Unterschlupf fand, oder aus welcher Geheimquelle ein anderer Herr Kohn erfahren hatte, dass der portugiesische Konsul in Bayonne zur Erteilung eines Einreisevisums eher bereit wäre als sein Kollege in Bordeaux. Und man konnte sich auf jeglichen Herrn Kohn verlassen. Er wusste, wovon er sprach. Aber wie kam sein Wissen zustande? Ich darf mit Stolz sagen, dass ich einmal dabei war. Das geschah in Arcachon, der zu Bordeaux gehörigen Landspitze, auf der Terrasse eines Strandcafés, in tiefer, nachtschwarzer Dunkelheit. Und da es obendrein einen Fliegeralarm gegeben hatte, wurde an den durchwegs von Refugiés besetzten Tischen jener Kaffeeterrasse nur flüsternd gesprochen. Ein einziger Tisch verschmähte es, sich an diese irrationale Schutzmaßnahme zu halten. Von dort her drang, klar hörbar überm nächtlichen Gewisper, eine satte, selbstsichere, leicht verfettete Stimme. Was man zuallererst braucht, ist eine Landungserlaubnis in Port-au-Prince, kostet 3000 Francs. Interessant, antwortete ein offenbar Interessierter. Wo ist Port-au-Prince? Port-au-Prince ist Haiti, lautete die einigermaßen pauschalisierende Antwort. Darauf vernahm man längere Zeit nichts. Dann hörte man eine dritte Stimme fragen, Haiti, ist dort schön? Und dann hörte man durch die Dunkelheit ganz deutlich zwei Ohrfeigen klatschen. Am nächsten Tag war es ein allgemein akzeptierter Bestandteil emigrantischer Kenntnisse, dass für 3000 Francs eine Landungs- und Aufenthaltserlaubnis in Haiti zu haben sei, von deren Erlangung das portugiesische Einreisevisum abhinge, mit dem man das spanische Durchreisevisum bekäme, und dann wäre das französische Ausreisevisum nur noch eine Formalität. Die Prozedur hat sich Zug um Zug bestätigt und als richtunggebend bewährt. Ob einer der vielen, die von ihr Gebrauch machten, jemals in Haiti gelandet ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass auch ich auf diesem Instanzenweg nach Portugal gelangt bin und dass ich dabei war, als er entdeckt wurde.